Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir befinden uns direkt in Teil 2 mit Svenja des Interviews zum Thema Employer Branding. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, dann hört euch die auf jeden Fall zuerst an, weil sonst macht diese Folge hier gar nicht so viel Sinn. Wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie komplex das Thema ist, was man alles machen kann und deswegen ist es ein Zweiteiler geworden. Ich hoffe, ihr habt Teil 1 schon gehört und habt da schon was mitgenommen. In Teil 2 werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Folge und los geht's. Was ist beim Recruiting dann wichtig? Also ich habe neulich mal auf einer Freundin unterhalten, die jetzt auch zu einem großen Konzern gewechselt ist und die hat auch gesagt, ja, sie hat auch diesen ganzen Prozess da durchgemacht und musste 4-mal Interviews machen, hat nie das Team kennengelernt, erst den Leiter, dann die Leiterin, da musste noch ein Assessment machen und sie kam auch so ein Headhunter auf so eine Rolle beziehungsweise kannte denjenigen und eigentlich war das im Vorfeld schon klar, dass man auf jeden Fall miteinander spricht, aber sie musste durch diesen Prozess durch und sie hat gesagt, es war total nervig und total hat alles schon alles verzögert um 2 Monate. Und sie konnte diese Rolle eigentlich gar nicht anfangen und musste da irgendwelche Standardfragen im Assessment beantworten und hat auch bis zum letzten Tag nie mit dem Team geredet am Ende des Tages. Und ich habe gesagt, boah, das klingt total furchtbar. Also wenn die jetzt nicht gewusst hätte, was sich da einlässt, weil sie die sozusagen in die Stelle im Vorfeld schon kannte, hätte ich gesagt, boah, da hätte ich nie angefangen. Also du weißt ja gar nichts, du gehst ja komplett blind da rein, weder dein Team kennenlernen, du weißt weder, wie cool die sind, wer die alle sind, mit welchen Tools du arbeitest, wie dein Arbeitsplatz aussieht, du gehst komplett blind in diese Rolle rein. Und du hast vor allem mit Leuten gesprochen, mit denen du später nie wieder zusammenarbeitest. Und ist das auch ein Thema? Also wie sieht so ein Prozess aus? Was glaubst du, was Unternehmen da heutzutage eigentlich machen müssen, um dem Standard für die Arbeitnehmerinnen da draußen zu entsprechen?
Ich glaube, man muss flexibel sein. Also es braucht natürlich einen Qualitätsstandard im Prozess an sich. Also es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, die DIN 33430 zur berufsbezogenen Eignungsdiagnostik, wo ganz klar definiert ist, was muss ein Recruiting-Prozess haben, damit er möglichst objektiv die richtigen Leute rausfiltert, sage ich mal so in meinen eigenen Worten. Also welche Methoden sind die geeignetsten, um herauszubekommen, wer ist am besten geeignet für die vakante Stelle. Und da spielt auch das Thema Objektivität natürlich eine ganz große Rolle. Also ich glaube, den Fehler, den man schnell macht, auch in kleineren Unternehmen, ist so ein bisschen nach Bauchgefühl zu besetzen. Das darf natürlich nicht passieren und dafür ist eben dieses Thema Stellenbeschreibung, was ich vorhin angesprochen habe. Also die Frage, was suchen wir eigentlich, also wen suchen wir und was soll derjenige machen? Die Basis brauche ich, um nachher im Bewerbungsprozess, in der Auswahl der Leute, da auch einen Abgleich machen zu können. Und darauf muss man sich immer wieder beziehen. Also man muss sich immer wieder die Frage stellen, okay, den finde ich zwar jetzt ganz sympathisch und ich würde den gerne nehmen, aber erfüllt er eigentlich die objektiven Kriterien, die wir uns ursprünglich mal gesetzt haben? Und also das einmal so auf der Arbeitgeberseite. Ich brauche einen objektiven Prozess. Ich brauche klare Kriterien, anhand derer ich möglichst objektiv gucken kann. Passt derjenige wirklich zu meiner Stelle oder mache ich gerade einen Fehler, weil ich denjenigen einstelle, weil ich den mag, oder lehne ich ihn ab, weil der zieht die ganze Zeit die Nase hoch und das kann ich gar nicht leiden. Um aus diesen Fehlern rauszukommen, braucht es diese Objektivität. Und deswegen braucht es auch einen vorher festgelegten Prozess, damit man nachher auch die Vergleichbarkeit zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten hat. Es sind so Kleinigkeiten wie, dauert bei mir ein Bewerbungsgespräch in der Regel 90 Minuten oder 20? Weil jemand, der sich 90 Minuten präsentieren kann, der kann natürlich ganz andere Sachen erzählen als jemand, den ich nach 20 Minuten abwürge. Positiven wie im Negativen. Also ich brauche einen gewissen Standard und dem muss ich auch folgen. Ich brauche aber auch heute eine gewisse Flexibilität, weil du erzähltest gerade von deiner Bekannten, die gerne das Team kennengelernt hätte und eigentlich gar keine Lust gehabt hat auf diesen sehr langen Prozess und auch nur in diesem Prozess geblieben ist, weil sie wusste, worum es am Ende geht. Hätte sie das alles nicht gewusst, wäre sie abgesprungen. Nicht jeder möchte aber ein Team kennenlernen. Also es muss nicht unbedingt in meinem Prozess immer Bestandteil sein, dass man das Team kennenlernt. Manchen ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Das meine ich mit Flexibilität. Also in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, haben wir einen Standard festgelegt und haben dann aber auch jedem Bewerber, jeder Bewerberin die Möglichkeit gegeben, von diesem Standard abzuweichen. Wenn es ihr eben nochmal oder ihm wichtig war, das Team kennenzulernen, dann versuchen wir, der Person diese Möglichkeit zu geben. Wenn das aber gar nicht so eine hohe Relevanz hat, sondern irgendein anderer Faktor, dann versuchen wir, auf diesen Faktor einzugehen. Das heißt also, Standard versus Flexibilität ist aus meiner Sicht wichtig.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch den oder die Bewerberin am Ende zu fragen, hey, was stellt ihr euch hier am Ende des Tages vor? Da gibt es ja auch positive wie negative Beispiele da draußen. Sehr häufig ist es ja immer auch einseitig, was das Ganze stattfindet und am Ende wird man dann mal so gefragt, und gibt es noch Fragen? Das finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das auch im Vorfeld schon gemacht habt oder früher gemacht habt, weil das viel zu kurz kommt. Das ist ein beidseitiger Bewerbungsprozess an der Stelle und beide Seiten müssen da, glaube ich, auch ihre Insights mit reinbringen können und dürfen. Kann nicht sein, nur weil der Arbeitgeber am Ende Geld dafür zahlt, dass man hier arbeitet, dass der sozusagen 99% davon irgendwie vorgibt und derjenige, der diese Rolle antreten möchte, eigentlich nur die Chance hat, ganz am Ende nochmal zu fragen, ja, habt ihr einen Parkplatz und das war's dann. Sondern da muss schon ein bisschen mehr kommen. Also ich denke, wenn ich zum Beispiel an mich denke, wenn ich mich jetzt umbewerben würde, ich glaube, ich wäre ein sehr anstrengender Bewerber, weil ich glaube, ich sehr, sehr viele Fragen stellen würde, weil ich mir zumindest, das ist jetzt wahrscheinlich wieder meine persönliche Meinung, aber ich würde mir sehr viel zeigen lassen. Also ich würde mir dieses ganze Thema Unternehmenskultur zeigen lassen. Ich würde gerne das Team kennenlernen wollen, weil am Ende verbringe ich ja auch viel Zeit mit diesen Menschen. Das muss auch matchen am Ende des Tages. Ich würde mir die Software auch zeigen lassen. Also ich würde persönlich auch nirgendwo mehr arbeiten, wo keine modernen Arbeitsmethoden eingesetzt werden oder Arbeitstools eingesetzt werden. Das heißt, ich würde da bestimmt auch mal mit der IT reden und gucken, was ist da so State of the Art. Würde mir die Büroräume auch mal zeigen lassen, wie funktioniert hybrides Arbeiten. Man kann ja immer viel drauf schreiben, hier ist hybrides Arbeiten, aber dann kommt man rein und dann muss man trotzdem 3 Tage die Woche vor Ort sein. Das würde ich mir zumindest irgendwie versuchen, mal so ein bisschen durch die Blume hinweg auch sagen zu lassen, durch die Leute, die man da vielleicht kennenlernt und vielleicht abends mal ein Kaltgetränk trinken zusammen. Weiß nicht, ob das jeder Arbeitgeber einfach so mitmachen würde, aber das wäre zumindest für mich eine Grundvoraussetzung, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde, dass mir dieses gewährt wird und ich sozusagen diesen Einblick auch bekomme, weil ich muss mich ja auch einmal komplett preisgeben, was ich so alles kann, was ich alles gemacht habe und das würde ich vom Arbeitgeber natürlich genauso verlangen an der Stelle.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass jeder Arbeitgeber das mitmachen würde, aber auch da gilt wieder, jeder Arbeitgeber bekommt den Mitarbeiter, den er verdient. Wie gesagt, das ist gar keine, das soll überhaupt nicht drohend sein, sondern das ist, ich finde, das passt einfach. Und ein Arbeitgeber, der bereit ist, diese Schritte mit dir zu gehen, der bekommt dich nachher als Mitarbeiter. Und ein Arbeitgeber, der nicht bereit ist, diese Schritte zu gehen, der bekommt dich nicht. Und das ist vielleicht aber auch total in Ordnung. Und gerade auch dieses Thema, sich Büroräume beispielsweise anzugucken, das ist ja auch etwas, das könnte man ja als Standard auch mit reinbringen. Also nicht nur dieses, wir lernen das Team kennen, sondern auch, und das ist, glaube ich, auch inzwischen bei vielen Unternehmen Normalität geworden, dass man auch die Büroräume kennenlernt. Das ist aber auch nicht immer relevant und wichtig. Also es gibt immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die arbeiten zu 100% remote. Denen ist das vielleicht total egal, wie ihr Arbeitsplatz aussieht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch noch sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja auch im produzierenden Gewerbe und, denen es extrem wichtig ist, womit sie arbeiten. Also auch kleine Handwerksbetriebe. Habe ich mein eigenes Fahrzeug? Mit welchen Maschinen arbeitet ihr? Ne? Also darf ich mir vielleicht sogar aussuchen, ob ich die Maschinen von der Marke A oder von Hersteller B nehme? Das kann sein, dass das bei den kleinen Unternehmen nachher der differenzierende Faktor ist, warum ein Arbeitnehmer zu dir kommt oder eben nicht. Da braucht man gar nicht die super mega tollen Benefits, sondern manchmal sind es die kleinen Sachen. Wenn jemand immer wieder diese Bohrmaschine in der Hand hat, dann ist es ihm extrem wichtig, dass dieses Arbeitsmaterial genau das Richtige für ihn ist. Und dass es eben von dem Hersteller ist, mit dem er am liebsten zusammenarbeitet. Und wenn man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier beispielsweise die Möglichkeit gibt, das vorher zu besprechen, die Arbeitsmittel kennenzulernen, dann mag das ein Faktor sein, warum derjenige sich vielleicht für dein Unternehmen entscheidet und gegen den anderen Handwerksbetrieb. Und genauso kann es natürlich sein, dass der Arbeitsplatz überhaupt gar keine Rolle spielt, weil ich arbeite heute auf Mallorca, morgen im Zug und übermorgen in meiner Wohnung. So, dann ist es den Leuten total egal, wie die Räume aussehen.
Also ich halte mal fest, für den Schritt des Recruitingsprozesses ganz wichtig, auf jeden Fall einen Standard zu definieren, um auch eine gewisse Qualität zu gewährleisten und auch vor allem sich selbst auch an der Stelle da gewisse Kriterien zu erfüllen intern. Aber immer ganz wichtig, auch den oder die Bewerberin am Ende des Tages auch zu fragen, was ihm oder ihr wichtig ist und auch diese Bedürfnisse mit einzubinden in diesen ganzen Prozess.
Finde ich, hast du sehr schön zusammengefasst.
Gut, dann kommen wir doch mal zu dem dritten Schritt. Jetzt haben wir den oder die Richtige gefunden und haben die jetzt eingestellt. Jetzt kommen wir zum Thema Onboarding. Was macht das aus? Was kann man da richtig machen?
Beim Onboarding ist wichtig, dass das, was man vorher im Recruiting-Prozess erzählt hat, auch vorgefunden wird. Also wenn wir ein moderner Arbeitgeber sind, der hierarchiefrei ist, dann wäre es natürlich das Schlimmste, wenn ein Arbeitnehmer kommt und das Erste, was er zu Gesicht bekommt, ist quasi ein, oder was er erzählt bekommt, also wenn du eine Anfrage an den CEO stellst, dann musst du erstmal über deinen Teamleiter, der muss zum Gruppenleiter, der muss zum Abteilungsleiter und der kriegt vielleicht in 2 Monaten einen Termin beim CEO. Also jetzt mal super überspitzt dargestellt. Also auch da immer wieder das Thema Authentizität spielt eine ganz große Rolle. Die Leute müssen die Dinge vorfinden, sowohl fachlich natürlich, als auch kulturell, was ihnen vorher erzählt und in Anführungszeichen versprochen wurde. Ich glaube, das ist so grundsätzlich mal ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor. Dann spielt beim Onboarding natürlich auch das Thema eben Einarbeitung eine ganz große Rolle. Also wie die Leute an die Hand genommen werden, wie ist der erste Tag? Und da sind das ganz kleine Kleinigkeiten, sowas wie funktioniert die Technik beispielsweise. Also wenn ich jetzt hier meinen Start bei Digital Masters mal angucke, war ich mega überrascht. An meinem ersten Tag hat sich unser IT-Spezialist, unser interner IT-Spezialist, 2 Stunden für mich Zeit genommen. Er kam mit meinem Notebook, mit dem Handy, mit Headset. Das war alles fertig eingerichtet, hat sich neben mich gesetzt. Ist das alles mit mir durchgegangen und die Technik hat von Tag 1 funktioniert. Das war das erste Mal in meiner beruflichen Laufbahn, dass das funktioniert hat. Und das war schon ein positiver Faktor. Und ich glaube, gerade das Thema Technik, wird es vorhin LinkedIn angesprochen, der Kanal, über den wir uns quasi kennengelernt haben, da habe ich auch über diesen Tag berichtet. Und ganz viele Leute haben darunter kommentiert, dass das mit der Technik bei ihnen auch ein Problem war. Also es müssen gar nicht so die großen Sachen sein. Es kommt immer darauf an, authentisch zu sein und gut vorbereitet. Und gut vorbereitet bedeutet, seid nicht davon überrascht, dass euer Mitarbeiter kommt. Also wenn dann am 1. des Monats der neue Mitarbeiter anfängt und gegenüber jemandem sitzt, der sagt, ach ja Mist, haben wir eigentlich einen Tisch für den? Und schreibt einen Stuhl und wie war denn das noch mit der Technik? Und oh Gott, Zugänge, ja, nee, ha, das dauert bei uns ein bisschen. Dann ist der erste Eindruck einfach schon schlecht. Also die Menschen müssen spüren, dass sie willkommen sind und ich finde, sich willkommen zu fühlen, beginnt damit, dass der Arbeitsplatz eingerichtet ist und dass man nicht davon überrascht ist, dass der Mitarbeiter da ist. Und dass man dann an die Hand genommen wird und die ersten Schritte gemeinsam geht. Was ist im Unternehmen wichtig? Wie ist unsere Kultur? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Was sind unsere Prozesse, wenn es welche gibt? Da kommt es natürlich ganz unterschiedlich auf die Unternehmensgröße drauf an und die Art. Wie prozessual sind denn Unternehmen aufgestellt? Und man kann natürlich auch über Themen nachdenken, wie ein Role Buddy beispielsweise. Also jemand, der eben, wir hatten vorhin das Beispiel Online-Marketing-Manager. Wenn ich als Online-Marketing-Managerin neu irgendwo anfange, dass mein Role Buddy jemand ist, der eben auch Online-Marketing-Manager ist, wo ich weiß, dem kann ich immer Fragen stellen. Der fühlt sich so ein Stück weit auch für mich um meine Einarbeitung verantwortlich. Und was ich hier im Unternehmen neu kennengelernt habe, finde ich auch eine ganz tolle Sache, ist der Culture Buddy, der aus einer ganz anderen Abteilung kommt, der sich aber nur um das Thema Kultur kümmert. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich in dieser Kultur, in dieser Unternehmenskultur? Geht es mir gut? Geht es mir nicht so gut? Das heißt, ich habe hier quasi 2 Leute an die Hand bekommen, was ich so auch noch nicht kannte, aber für mich auch ein echt positives Beispiel ist.
Klingt sehr sinnvoll. Haben wir auch sehr ähnlich. Wir haben einen Lotsen oder eine Lotsin, die jeder bekommt, der dann auch nicht im Team ist, also auch so eine gewisse Distanz dann auch letztlich zu der Person hat oder auch zu diesem Team hat, die dann eher so auch auf diese kulturellen Dinge auch am Ende achtet. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Die Leute wertschätzen das auch sehr. Vielleicht mal 2 Fragen für die Zuhörerinnen da draußen. Zum einen, wer kümmert sich um das Onboarding? Also wer ist da aktiv? Und zweitens, wie lange sollte das Onboarding dauern?
Auch 2 interessante Fragen. Wer ist zuständig? Also ich glaube grundsätzlich, um einen strukturierten Onboarding-Prozess zu haben, würde ich die HR-Abteilung im Lead sehen. Also dass das Onboarding auch immer die gleiche Qualität hat. Auch da braucht es aus meiner Sicht gewisse Standards. Die können halt ganz unterschiedlich sein. Also beispielsweise gibt es bei uns einen Role Buddy oder gibt es eben keinen? Gibt es einen Culture Buddy oder gibt es keinen? Oder eben Lotsen, wie du es gerade genannt hast. Wer ist dafür zuständig, dass die Technik funktioniert? Also so die ganz organisatorischen Dinge und so ein grundsätzlicher Ablauf der ersten Tage, das ist aus meiner Sicht sinnvollerweise zu strukturieren im HR, also da eben diesen Standard aufzubauen. Aber der Fachbereich muss natürlich nachher im Doing mit rein. Also ein HRler kann ja jetzt nicht die Einarbeitung von einem DevOps-Entwickler übernehmen beispielsweise. Das muss natürlich jemand sein, der eben diese gleiche Rolle hat beispielsweise. Und es muss eben immer jemanden geben, der sich dann auch verantwortlich für denjenigen fühlt. Also sprich, aus meiner Sicht, Standards sollten in HR geschaffen werden. Also der grundsätzliche Prozess, wie läuft unser Onboarding ab, damit man eine immer gleichbleibende Qualität hat und damit es eben nicht darauf ankommt, wer die Einarbeitung gerade übernimmt, wie qualitativ hochwertig oder nicht hochwertig sie ist. Und dann braucht es natürlich die Fachabteilung, den Fachbereich, der sich dann natürlich aber am Ende des Tages auch verantwortlich fühlt für ihren Neuling. Und was ich immer ein bisschen schade finde, ich glaube, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen das Thema Einarbeitung so ein bisschen als Last. Also wenn ich jemanden zum Einarbeiten bekomme, sehe ich das erst einmal als Last an. Und ein Stück weit habe ich dafür Verständnis, weil es bedeutet erst einmal mehr Arbeit. Aber derjenige kommt ja nicht, um mich zu ärgern, sondern er kommt im besten Fall, um mich perspektivisch zu entlasten. Das heißt, je besser und je hochwertiger die Einarbeitung ist, desto schneller kann derjenige auch alleine laufen. Und desto schneller ist derjenige auch eine Unterstützung. Wenn ich den aber die ersten Wochen einfach nur in Anführungszeichen links liegen lasse und immer mal wieder frage, wie geht's denn dir so, und ihm vielleicht ein paar Aufgaben rüberwerfe oder die ersten 3 Wochen daraus bestehen, sich im Intranet durch irgendwelche Kapitel zu lesen, dann wird er nicht schnell eine Unterstützung und ein Mehrwert fürs Team sein. Also würde ich immer empfehlen, man sollte es weniger als Last sehen, sondern je besser ich das Onboarding mache, desto schneller kann derjenige auch einen Mehrwert fürs Unternehmen darstellen. Und du hattest noch gefragt, wie lange sollte ein Onboarding dauern? Auch da, glaube ich, kann man das so pauschal nicht unbedingt sagen. Es kommt natürlich jetzt auch ganz auf den Beruf drauf an, ne? Also bediene ich eine Maschine, muss ich eine Maschine kennenlernen? Muss ich neue Tools kennenlernen? Muss ich erst einmal ein komplettes Produktportfolio eines Unternehmens kennenlernen oder was auch immer? Es kommt da so ein bisschen drauf an. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man im Onboarding Anker hat, dass man also für die ersten Tage und Wochen einen strukturierten Prozess hat und dass man dann auch, wenn man die Probezeit beispielsweise betrachtet, dort auch Anker hat im Sinne von festen Gesprächen. Also so etwas wie in der Mitte der Probezeit führt man ein Probezeitgespräch, so ein offizielles. Man sollte natürlich auch vorher mal fragen, wie es demjenigen geht, und man sollte auch vorher demjenigen Feedback geben, aber dass man wirklich auch so Anker oder so Flöcke reinhaut, wo man ganz offiziell über diese Themen spricht, damit man dann beispielsweise nach der Hälfte der Probezeit auch demjenigen eine Richtung mitgeben kann. Vielleicht denke ich, mein neuer Mitarbeiter Florian, der ist total glücklich, und traut sich aber vielleicht am Anfang noch nicht, mir offen zu sagen, was ihn stört. Dann hat er aber die Möglichkeit in einem offiziellen Gespräch, weil er weiß, das hier ist der Raum, um das loszuwerden. Und wenn ich vielleicht mit Florian super zufrieden bin, aber er ist unglücklich, habe ich aber noch die andere Hälfte der Probezeit Zeit, da entgegenzuwirken, dass er eben nicht wieder geht. Oder auch andersrum, vielleicht denkt Florian, er ist der High-Performer und ich sehe das aber ganz anders und habe das anscheinend so ein bisschen verpasst, im Alltag ihm das zu zeigen. Dann würde ich die Leute nicht direkt wieder abschreiben und sagen, na, der übersteht bei uns die Probezeit nicht, sondern dafür ist auch so ein Gespräch da, um ihm nochmal zu zeigen, was ist meine Erwartungshaltung, warum glaube ich, dass du die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erfüllst und was musst du tun, damit wir uns auf einem guten Weg befinden und die Probezeit gut überstehen und danach hoffentlich noch jahrelang richtig toll miteinander arbeiten können. Und dann gibt es natürlich noch das Gespräch am Ende der Probezeit. Das, finde ich, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Finde ich auch total wichtig, mehrere Feedbackgespräche auch innerhalb dieser Probezeit einzubauen, jetzt mal unabhängig davon, wie lange man die jetzt auch letztlich definiert, einfach auch so ein bisschen zu gucken, ist man on track, ist man nicht on track, beidseitige Erwartungen auch auszusprechen als festen Termin. Wir haben jetzt bei uns auch gerade noch so eingeführt, so einen Erwartungsabgleich für die Rolle auch nochmal zusätzlich einzuführen, um einfach auch da nochmal zu gucken. Ist gerade vor allem bei eher seniorigen Leuten auch nochmal so ein Thema. Stellenanzeige hin oder her. Am Ende gibt es eine Erwartung, die das Team hat oder die der Chef oder die Chefin am Ende des Tages hat, plus eine Erwartung, die derjenige, der angefangen hat, ja auch hat. Und da ist, glaube ich, auch nochmal wertvoll, das auch nochmal auszusprechen und zu gucken, ist man denn eigentlich hier mit dem gleichen Erwartungs- und Mindset da reingegangen und erwartet man auch das Gleiche? Weil das kann, glaube ich, auch nochmal sehr helfen, weil wenn man da sehr unterschiedliche Faktoren draufschreiben würde, dann kann das Onboarding am Ende des Tages auch nicht gut gehen, weil da wird das Feedbackgespräch am Ende des Ende der Probezeit bestimmt negativ ausfallen, weil die sich an super unterschiedlichen Dingen orientieren auch.
Ja, und aber auch da spielt aus meiner Sicht nochmal das Thema Stellenbeschreibung eine Rolle. Also da schließt sich wieder quasi so ein bisschen der Kreis zu unserer unseren Anfangsphasen. Zum einen erst einmal sich bewusst darüber zu sein, wen suche ich eigentlich, was soll derjenige hier machen. Wenn ich das gut gemacht habe und mir wirklich da die Karten gelegt habe, dann habe ich bestenfalls auch nur diejenigen gefunden, die zu dieser Rolle passen. Und dann braucht es dieses Gespräch vielleicht in der Qualität und Intensität nicht so sehr. Also das eine, wie gesagt, ist das Thema Stellenbeschreibung, was, glaube ich, eben von Anfang an eine wichtige Rolle spielt und dann bestenfalls nachher auch dazu führt, dass eben die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten gleich sind oder erfüllt werden. Und das zweite, was ich jetzt hier schon ein paar Mal bedient habe, ist eben das Thema Authentizität. Wenn ich mich im Recruiting-Prozess als Arbeitgeber authentisch dargestellt habe. Und natürlich ist das auch immer irgendwie so ein kleiner Pitch, sage ich mal. Also sowohl der Bewerber versucht sich positiv zu verkaufen, als auch das Unternehmen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht auch seine Schwächen zugeben kann. Und wenn man das gut gemacht hat, dann ist es hoffentlich auch so eben, dass nachher im Onboarding genau das, was man erwartet hat, sowohl von Arbeitgeberseite zu bekommen an einem neuen Mitarbeiter, aber auch auf Arbeitnehmerseite, das, was man vom Arbeitgeber erwartet hat, dass das übereinstimmt.
Ich hätte mal fest nicht überraschen lassen, dass da plötzlich jemand auftaucht und man plötzlich ein Onboarding machen muss, sondern es sollte wertschätzend sein. Kleine Faktoren wie die Technik sollte funktionieren direkt am ersten Tag. Das gibt den Leuten Sicherheit und wertschätzt ja auch, dass man, wenn man jetzt hier anfängt, auch gesehen wird und nicht, dass der Schreibtisch plötzlich fehlt. Ich meine, es gibt immer Lieferengpässe etc., kann alles mal passieren oder der Rechner wurde nicht geliefert. Aber das sind alles Dinge, die am Ende des Tages erklärbar sind. Aber wenn da niemand sitzt und hat keinen Rechner vorbereitet, dann ist das leider nicht erklärbar. Und ja, dann habt ihr leider euer Invest, den ihr da vorher getrieben habt, im Thema Brandmanagement und Recruiting, gerade schon an Tag 1 so ein bisschen in den Sand gesetzt. Und im Zweifel verliert ihr die Person sogar wieder, weil die schon so genervt ist, dass das unter einer schlechten Vorzeichen das Onboarding dann auch startet. Kommen wir mal zu den nächsten beiden Phasen, vielleicht so ein bisschen im Wechsel auch angesprochen, weil die, glaube ich, sich beide sehr stark auch gegenseitig stärken, diese beiden Faktoren. Und zwar einmal das Thema Mitarbeiterinnenentwicklung, also ganz klassische Personalentwicklung und dann auch die Leute zu halten und auch zu binden, dass die eben genau diese 35 Jahre, 40 Jahre dann in meiner Organisation aktiv sind. Und ich glaube, die Faktoren haben viel miteinander zu tun. Aber fangen wir erstmal mit der Personalentwicklung an. Was macht diese Phase aus?
Ja, das Thema Personalentwicklung und wie du sagst, auch das Thema Mitarbeiterbindung gehen wirklich auch aus meiner Sicht so ein Stück weit Hand in Hand. Dennoch ist es so, beim Thema Mitarbeiterentwicklung, jeder Mensch möchte sich weiterentwickeln und da kommt es auch auf die Qualität der Maßnahmen an, die ein Arbeitgeber da anbietet. Und am Ende des Tages kann Employer Branding eben auch dazu führen, dass man für die Arbeitgebermarke die richtigen Maßnahmen erarbeitet. Also vielleicht mal anhand eines Beispiels. Wenn ich als Arbeitgeber jemand sein möchte, der familienorientiert ist, dann müssen sich nachher auch die Maßnahmen zur Mitarbeiterentwicklung und auch zur Mitarbeiterbindung daran natürlich orientieren. Wenn ich mich als familienorientierter Arbeitgeber präsentiere, dann kann es nicht sein, dass es nicht gerne gesehen ist, dass Väter Elternzeit nehmen. Oder dann wäre es doch eine schöne Sache, wenn man einen Kita-Zuschuss gibt oder wenn man Führungskräften die Möglichkeit gibt, ihre Rolle zu teilen. Also sprich, zwei Führungskräfte machen beide 50%, weil sie beide Eltern sind oder vielleicht, weil sie es auch einfach wollen, weil sie pflegebedürftige Eltern zu Hause haben. Also es muss ja nicht immer ein Kind sein, weswegen man Teilzeit ist. Aber wenn man sich eben dieses Thema familienfreundliche Arbeitgeber auf die Fahnen geschrieben hat, dann muss sich das nachher auch in den Maßnahmen widerspiegeln zur Mitarbeiterentwicklung und auch zur Mitarbeiterbindung. Dann kann es eben nicht sein, dass wenn beispielsweise eine Frau, wenn ich jetzt bei dem Thema Kind bleibe, schwanger wird, dass die danach keine Karriere mehr im Unternehmen hat. Oder eben, wie gesagt, auch ein Vater. Also Familie heißt ja nicht immer und vor allem heutzutage nicht mehr dieses klassische Mutter, Vater, Kind und Mama bleibt zu Hause und Papa geht arbeiten. Sondern eben die Basics dafür zu schaffen, dass man als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer sein Familienleben so entwickeln kann, wie man es möchte und dass der Arbeitgeber da immer hinter einem steht. Wenn ich eben sage, ich bin familienorientiert, einfach nur als plakativen Wert, dann muss ich das dort wiederfinden. Und dann ist es auch so, dass sich das in der Unternehmenskultur widerspiegelt, dass eben am Ende des Tages auch die Performance der Leute steigt. Also Employer Branding sorgt eben auch dafür, nicht in Anführungszeichen nur für die weichen Faktoren, sondern wenn sich jemand wohlfühlt im Unternehmen und loyal sich dem Unternehmen gegenübergehörig fühlt, sich wertgeschätzt gefühlt und genau denkt, dass das der richtige Arbeitgeber ist, dann ist auch die Leistung desjenigen besser, was nachher wieder ganz betriebswirtschaftliche Vorteile hat.
Und da schließt sich der Kreis dann auch, glaube ich. Also wenn wir nochmal so ganz in den Anfang zurückspringen und sagen so, ich definiere, was ich als Arbeitgeber auch sein möchte, welche Werte mich ausmachen, was ich strategisch auch erreichen möchte, da stehen natürlich auch solche Themen wie Familienfreundlichkeit dann mit auf dieser Agenda drauf. Die muss ich dann natürlich auch leben, also nur draufschreiben bringt nichts, das ist schlechtes Marketing. Aber wenn ich die dann auch lebe, dann kann ich die ja wiederum auch wieder als Marketing-Assets nutzen. Also wenn jetzt da der erste Vater die Elternzeit nimmt, weil das bisher ein Novum war, dass das noch keiner gemacht hat, ja, herzlichen Glückwunsch. Da kann man das perfekt auf Social Media posten und sagen, guck mal, der erste Vater geht hier in Elternzeit. Bei uns ist das möglich. Das ist überhaupt gar kein Nachteil hier. Und wie schön, dass es endlich mal passiert. Wir fördern das Ganze. Und das kann man natürlich sehr gut nach außen darstellen, weil das für andere Leute natürlich wieder eine Maßnahme ist, zu sehen, ah, cool, ich kann in Elternzeit gehen, ohne dass das negativ genommen wird als Vater. Da werde ich mich auch mal bewerben, weil in 5 Jahren steht vielleicht auch ein Kind an. Und dann will ich da auch einen Arbeitgeber haben, dem ich vertrauen kann, dass es nicht negativ genommen wird oder ich dann aufs Abstellgleis komme und eben nicht mehr die Karriere verfolgen kann, nur weil ich mal 2 Monate Elternzeit genommen habe zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor, wo man schauen muss, okay, was kann man in der jeweiligen Phase aufgreifen und in der nächsten Phase mitnehmen, beziehungsweise was kann man auch in den Phasen davor schon daraus lernen. Und ich glaube, da geht es auch wieder viel darum, zu fragen, hey, was braucht ihr da draußen? Also wollt ihr das überhaupt? Ist ja auch eine These, dass die Leute in Elternzeit gehen wollen als Vater. Man kann mir auch sagen, nee, wollen wir alle gar nicht. Und dann gut, dann muss man es auch nicht anbieten. Es gibt, glaube ich, noch 1000 andere Faktoren, die da sehr stark eine Rolle spielen, was Personalentwicklung angeht oder Unternehmenswerte angeht, die man da auch bespielen kann. Ob das jetzt Remote-Arbeit ist, ich kann da arbeiten, wo ich will, wann ich will, asynchrones Arbeiten ist, vielleicht ein Handy rauszugeben, dass man halt auch unterwegs arbeiten kann etc. Dass man auch solche Dinge einfach mitnimmt. Das sind ja auch alles Themen, die damit reinspielen und die Leute ja dann auch happy machen, aber natürlich nur, wenn sie es auch haben wollen. Und das muss man, glaube ich, dann immer auch die Leute einfach fragen. Hey, was wollt ihr denn? Was macht euch denn aus? Was braucht ihr zum Arbeiten am Ende des Tages? Und das ändert sich, glaube ich, regelmäßig, wo wir wieder bei dem Thema sind, Modern Work. Man muss dieses Neue, was es da gerade draußen gibt, auch regelmäßig definieren. Ne? Da kommen ja auch so Themen wie New Pay, 4-Tage-Woche auf und so weiter. Das muss man aufgreifen. Das kann man vielleicht nicht einfach so direkt umsetzen. Das muss man sich ja auch am Ende des Tages leisten können. Ich kann jetzt nicht einfach eine 4-Tage-Woche einführen und sagen, hey, alles gut, jetzt bin ich ein super Arbeitgeber, sondern das muss auch erprobt sein, das muss herausgefunden werden, funktioniert das, wollen die Leute das auch? Gibt ja auch Leute, die vielleicht trotzdem 5 Tage arbeiten wollen und dann bringt mir das gar nichts, wenn ich das definiere. Das sind alles Faktoren, mit denen man sich, glaube ich, sehr, sehr stark auseinandersetzen muss. Und wenn man das immer in dem Einklang mit zum einen mit den Werten tut und zum anderen mit dem, was meine Leute haben wollen, dann ist man, glaube ich, sehr stark in diesem Haltungsprozess auch drin, dass man Leute auch sehr lange für sich begeistern kann, weil man sich dann, glaube ich, auch regelmäßig so definiert, wie die Zeit der Leute, die man hat, zumindest in der breiten Masse. Es gehen immer Leute, weil sich Dinge verändern, das kann man nicht ausschließen, das ist auch gut so. Man muss ab und zu vielleicht auch mal Leute gehen lassen, die vielleicht nicht mehr zu der aktuellen Kultur passen und dann auch neue Leute reinholen, die frischen Wind mit reinbringen. Aber ich glaube, wenn ich das fortwährend mache, habe ich zumindest diesen Kern, den ich brauche und habe, den werde ich sehr, sehr lange halten können und ja, im besten Fall bis zur Rente dann auch hinten raus.
Genau, wobei jetzt natürlich schon so ein bisschen in das Thema Offboarding schlittern. Und du gerade auch so das Thema Fluktuation angesprochen hast. Ich weiß noch nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, aber für mich ist gar nicht das Thema Mitarbeiterbindung bis zum Rentenalter das Ziel, was sich ein Unternehmen setzen sollte. Also eine geringe Mitarbeiterfluktuation kann natürlich ein Indikator dafür sein, dass Mitarbeiter an ein Unternehmen gebunden sind, dass sie sich loyal dem Arbeitgeber gegenüber verbunden fühlen, muss es aber nicht. Es kann auch einfach an ganz objektiven Kriterien liegen. Beispielsweise, ich bekomme so ein horrendes Gehalt, ich wäre doch doof, das Unternehmen zu verlassen. Ich kann nirgendwo anders, ich habe ein Haus abzubezahlen, ich habe eine Familie mit Kindern, ich kann mir das nicht leisten, zu einem Arbeitgeber zu wechseln, der mir weniger Gehalt zahlt. Also ich nenne das ganz gerne die, ich weiß nicht, ob das so der richtige Begriff ist, aber die soziale Hängematte. Also wenn die Hängematte sehr weich ist, dann kann das am Ende des Tages zu einer geringen Mitarbeiterfluktuation führen. Aber trotzdem kann das auch sein, dass die Mitarbeiter maximal unzufrieden sind. Und das ist aus meiner Sicht eine der schlechtesten Kombinationen, die es geben kann. Dann hat man so Organisationsbesetzer, auch ein Wort, was ich ganz gerne benutze. Das heißt also Menschen, die total unzufrieden sind, die im schlimmsten Fall durch ihre Unzufriedenheit eine total geringe Performance haben, aber im Teufel nicht daran denken, dieses Unternehmen zu verlassen, weil ich bekomme 14 Gehälter, ich habe, was weiß ich, 40 Tage Urlaub, ich habe variable Arbeitszeiten, ich kann 5 Tage Homeoffice nehmen, ist toll, wenn ein Unternehmen all diese Dinge anbietet. Aber das heißt noch lange nicht, dass du genau die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, die du brauchst, die auch glücklich bei dir sind. Das heißt also, ich finde es schwierig, wenn Unternehmen sich das Thema Fluktuation so als den wichtigsten oder das wichtigste KPI nehmen, sondern es ist wichtig, das immer in Kombi zu sehen. Eine geringe Fluktuation kann ein Hinweis dafür sein, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Es kann aber auch einfach nur ein Indikator dafür sein, dass man bei den Benefits sehr großzügig war und deswegen die Leute nicht gehen, aber trotzdem maximal unzufrieden sind.
Was sollte ich dann ansonsten messen? Also wie kriege ich mit, dass ich da on track bin in diesen beiden Prozessen? Also wenn man jetzt mal die Personalentwicklung und das Binden und Halten betrachtet.
Also du hast es eigentlich, finde ich, schon ganz gut angesprochen eben gerade. Und da hast du gesagt, man muss die Mitarbeiter fragen. Wir waren vorhin bei dem Thema strategische Arbeitgebermarkenbildung, also dem Wurzelwerk. Wenn ich beim Thema Employer Branding anfange und definiere, wer bin ich eigentlich als Arbeitgeber, muss ich den Blick nach innen richten. Und der Blick darf da aber dann natürlich nicht aufhören. Also wenn ich dann rausgefunden habe, wie ich bin, dann darf das nicht das einzige Mal gewesen sein, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frage, wie sie mich als Arbeitgeber finden, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, wo geht es ihnen gut und wo geht es ihnen nicht gut. Heißt also, zusätzlich zu KPIs wie eben dem Thema Fluktuation muss es auch Umfragen geben, Mitarbeiterbefragungen, die verschiedenste Aspekte betrachten. Das kann einmal eben das Thema sein, wie geht es euch eigentlich so ganz objektiv, was das Thema Benefits angeht? Vermisst ihr da irgendwas? Wenn unser Wert, um einfach bei dem Thema zu bleiben, Familienfreundlichkeit ist, erfüllen wir diesen Wert eigentlich? Sind wir da gut unterwegs? Und wenn ja, was machen wir besonders gut? Und wo sind wir aber vielleicht noch nicht so gut? Was würdet ihr euch für einen Benefit von uns wünschen, damit wir familienfreundlicher werden? Dann bleiben die Leute am Ende des Tages, wenn ich natürlich auch das, was bei so einer Mitarbeiterumfrage als Ergebnis rauskommt, auch umsetze. Also es ist ja auch immer wieder der Fall, dass Unternehmen Mitarbeiterumfragen machen und dann mit den Ergebnissen aber doch nicht so richtig selbstreflektiert umgehen und da wirklich Maßnahmen draus entwickeln. Dann fühlen sich die Leute da auch wieder nicht wertgeschätzt und mitgenommen, weil sie denken, okay, ich habe mein Herz ausgeschüttet, in Anführungszeichen. Ich war offen und ehrlich zu dir und am Ende kommt nichts bei rum. Also wichtig ist, Mitarbeiterumfragen und natürlich dann nachher daraus auch Maßnahmen ableiten, die auf die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage einzielen. Und dann in der Kombination, glaube ich, kann man dann auch mit dem Thema Fluktuation zusammen einen guten Indikator schaffen, der zeigt, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden sind, weil ich ein guter Arbeitgeber bin oder aus anderen Gründen bleiben und nicht gehen. Vielleicht sagt ja auch der Net Promoter Score da was. Also diese Frage, würdest du deinen Arbeitgeber Freunden und Familie empfehlen? Das ist ja etwas, was ganz gerne genutzt wird. Kann natürlich auch nur eine Frage sein. Ich weiß, es gibt sehr viele Kritiker für den NPS oder den eNPS und das hat auch alles seine Berechtigung. Nichtsdestotrotz finde ich den gar nicht so schlecht, wenn man den in eine Mitarbeiterumfrage mit einbaut, weil man dann über die Jahre hinweg auch eine Tendenz sieht. Werde ich eigentlich besser oder werde ich schlechter? Auch da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Natürlich können dann Kritiker sagen, ja, nachher wird jemand unter Druck gesetzt, der möge da bitte eine 10 ankreuzen. Dann hast du natürlich als Arbeitgeber ein ganz anderes Problem. Aber ich glaube, in einer Mitarbeiterumfrage, die qualitative Faktoren trachtet und beispielsweise ergänzt es um so eine objektive Frage wie den Net Promoter Score, kann man ganz tolle Methoden ableiten, ganz tolle Maßnahmen ableiten, damit man einfach immer wieder ein Stück besser wird als Arbeitgeber.
Ich habe auch neulich einen LinkedIn-Beitrag gelesen. Da hatte einer gesagt, wir fragen alle paar Jahre ab und setzen uns an den Tisch und würden sagen, wenn das jetzt ein Bewerbungsgespräch ist, würden wir beide den Vertrag nochmal unterzeichnen, so unter diesen Voraussetzungen. Fand ich auch sehr interessant, sozusagen aber immer nochmal so Momente zu fassen und sagen, ist es immer noch das Gleiche wie damals? Würde ich jetzt wieder unterschreiben, wenn ich jetzt die Chance hätte? Oder würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben? Und auch der Arbeitgeber natürlich, würde ich dich jetzt gerne nochmal einstellen? Oder merke ich eigentlich, nee, du bist hier gerade in der Hängematte, wie du es eben so schön beschrieben hast. Eigentlich würde ich dich ungern nochmal einstellen wollen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Indikator, wenn man sich auch nochmal offen und ehrlich einfach mal auch in die Augen guckt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was viele Organisationen heutzutage nicht so richtig machen, einfach mal offen und ehrlich auch zu sprechen und zu sagen, hey, wie sieht denn deine Entwicklung hier aus? Und natürlich gibt es immer dieses höher, schneller, weiter. Es muss immer irgendwie weitergehen, Veränderungen mit der Zeit auch leicht zu haben, gehaltstechnisch aufzusteigen. Aber es gibt manchmal auch Punkte, wo das eben vielleicht auch nicht der Fall ist, wo man vielleicht nach 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren merkt, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Und da muss man auch beidseitig, glaube ich, auch mal sagen können, hey, sorry, ich glaube nicht, dass wir in 2 Jahren noch zusammenarbeiten werden. Wollen wir mal darüber sprechen, was das für dich bedeutet? Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch langsam in so das Thema Offboarding dann auch rein, wie sowas ablaufen kann, wo man vielleicht auch einfach mal sagen muss, klar, es gibt immer das Thema, der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kündigt, aber ich finde, es müsste auch viel mehr die Chance geben, für den Arbeitgeber zu sagen, hey, so wie es aktuell läuft, funktioniert es nicht. Da gibt es natürlich noch 1000 Maßnahmen. Ne? Es gibt andere Abteilungen, man kann Rollenwechsel machen. Es sollte nicht einfach so sein, die Flinte direkt ins Korn geworfen werden und alles ist verloren, sondern ich glaube, da gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, weswegen vielleicht einfach nicht mit der richtigen Position. Vielleicht muss er das Team wechseln, etc. Da gibt es schon einige Chancen, die man noch ausreizen kann. Aber sagen wir mal, die hat man jetzt alle ausgereizt. Man hat gemerkt, okay, man passt einfach nicht mehr zusammen. Die Werte, die Kultur, die Wertevorstellungen, die man hat, matcht einfach nicht mehr. Dann ist es, glaube ich, auch okay, gegenseitig zu sagen, ja, ihr habt recht, wir passen nicht mehr zusammen. Wir gucken mal, dass ich einen anderen Arbeitgeber suche. Und da kann man sich ja auch gegenseitig zum Beispiel dabei unterstützen und sagen, ja, okay, morgen gehst du, das muss vielleicht dann nicht sein. Aber okay, schön, lass uns doch mal gucken, wo deine Stärken sind. Ich helfe dir mal, wir schreiben eine Bewerbung zusammen und wir gucken mal, vielleicht können wir dich beim Lieferanten oder sowas vielleicht unterbringen oder so. Aber kommen wir mal zum Thema Offboarding. Das klingt immer so banal. Ich glaube, für viele ist es so ein sehr obligatorischer, operativer Prozess. Gibt es eine Checkliste, Laptop abgeben, Telefon abgeben, Accounts löschen, Feierabendbier trinken, Tschüss sagen und den Schlüssel abgeben. Aber ich glaube, es macht deutlich mehr als nur das aus. Erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Perspektive, was man beim Onboarding richtig, aber auch falsch machen kann. Beim Offboarding natürlich, Entschuldigung.
Da wäre ich jetzt einfach drüber hinweggegangen. Ist total in Ordnung. Was kann man beim Offboarding richtig und falsch machen? Auch da eine ganze Menge. Ich glaube, was grundsätzlich erst einmal wichtig ist, für Unternehmen zu verstehen, dass Offboarding gar nicht negativ behaftet sein muss. Also für viele ist das ja ein Unding, wenn ein Arbeitnehmer es wagt, zu kündigen. Ich glaube, viele, die jetzt diesen Podcast hören oder auch die diesen Podcast nicht hören, aber viele Menschen im Berufsleben haben schon erlebt, wenn sie gekündigt haben, dass sich etwas verändert hat in der Stimmung ihnen gegenüber, dass vielleicht ein Arbeitgeber richtig beleidigt war, vielleicht auch gemein und unfair geworden ist. Das ist natürlich etwas, das darf nicht passieren. Man muss sich weiterhin mit dem gleichen Respekt und der gleichen Wertschätzung begegnen, wie man sie auch vorher hatte. Und ich glaube, als Arbeitgeber muss man auch ein Stück weit davon wegkommen, das so als Verlust zu sehen. Es kann ja durchaus auch sein, wie du es gerade beschrieben hast, dass man vielleicht jetzt gerade nicht zueinander passt. Aber was spricht denn dagegen, dass man es in ein paar Jahren wieder tut? Von jedem Menschen wechseln ja auch die Lebensphasen. Dieses Jahr, oder was heißt dieses Jahr, so schnell ändert sich eine Lebensphase vielleicht nicht, aber was weiß ich, jemand in den 20ern, der hat ganz andere Anforderungen an einen Arbeitgeber als jemand in den 30ern, als jemand, der gerade Vater oder Mutter wird oder als jemand, der jetzt seine Eltern pflegen muss oder. Also jeder Mensch macht verschiedene Lebensphasen durch und in diesen unterschiedlichen Lebensphasen passt vielleicht auch nicht immer der gleiche Arbeitgeber. Und dann ist es durchaus legitim, dass man sich mal voneinander trennt und gegebenenfalls auch wieder zueinander zurückkehrt. Da habe ich ein ganz schönes Beispiel, wie ich finde. Ich habe von Unternehmen gehört, ich selbst habe in einem solchen noch nicht gearbeitet, aber ich finde, das ist durchaus etwas, wo man sich überlegen sollte, ob man das nicht einführt, wo man so Rückkehr-Voucher bekommt. Also wenn ein Mitarbeiter kündigt, der nicht aus einem, also wo man sich nicht zerstritten hat, es gibt natürlich auch mal die Situation, wo man nicht im Guten auseinandergeht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass man im Guten auseinandergeht, dass man demjenigen oder derjenigen einen Voucher für die Rückkehr mitgibt. Beispielsweise in Form eines Flugtickets. Das ist dein Ticket zurück, wenn du irgendwann wieder zurückkehren möchtest. Die Tür ist offen. Also auch da, wenn man Offboarding gut macht. Und ich finde, das ist auch keine Rocket Science. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun. Dann kriegt man es hin, dass auch Menschen, die eben vom Unternehmen weggehen, beispielsweise mein Opa, immer noch Markenbotschafter sind. Also Offboarding hat immer noch einen sehr dreckigen Charakter, habe ich das Gefühl, brauche es aber gar nicht. Natürlich kann es sein, man geht im Streit auseinander. Es gibt aber eben auch Leute, also Offboarding passiert im Rentenalter ganz automatisch, weil man eben aus dem Berufsleben ausscheidet oder weil man eben gerade nicht zueinander passt. Aber das heißt nicht, dass man nicht irgendwann wieder zueinander passt. Und selbst wenn es das bedeutet, dann ist das auch nicht schlimm. Man hat viele Jahre miteinander gearbeitet, die hoffentlich super gut waren. Und dann hat man doch einen Mehrwert auf beiden Seiten geschaffen. Der Mitarbeiter hat vielleicht viel gelernt, der Arbeitgeber hat vielleicht viel gelernt, konnte an dem Wissen partizipieren, Man konnte sich entwickeln. Auch ich bin in der Vergangenheit nicht von meinen Arbeitgebern weggegangen, weil ich sage, die sind alle so schrecklich und die sind alle so schlecht. Es waren immer gute Phasen, jeder hatte was Gutes und dann gab es einen Punkt, warum man nicht mehr zusammengepasst hat. Und das ist total in Ordnung. Und wenn man diesen Punkt ordentlich gestaltet, und da gehören diese ganz administrativen Dinge dazu, die du eben genannt hast, dass man eben einen ordentlichen Prozess hat, wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss nicht hinter seinem Arbeitszeugnis hinterherlaufen, weiß ganz genau, wo die Technik abzugeben ist, was die Erwartungshaltung ist. Es gibt natürlich ein Offboarding-Gespräch, wo man nochmal die Beweggründe erläutert und ermittelt. Das sind die ganz administrativen Themen, aber eben auch die weichen Faktoren. Man muss sich weiterhin wertschätzend gegenüberstehen und man darf als Arbeitgeber nicht beleidigt sein, weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und so kriegt man es hin, dass man Leute auch noch als Markenbotschafter, die nicht mehr im Unternehmen sind, und dass man gegebenenfalls sogar welche dabei hat, die auch wieder zurückkehren. Man kann auch, ist auch eine ganz operative Maßnahme, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zur Weihnachtsfeier einladen, ein Alumni-Netzwerk gründen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich eine tolle Community aufzubauen, von Menschen, die nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sich aber immer noch mit dem Unternehmen verbunden fühlen. Und diejenigen empfehlen vielleicht dann perspektivisch dich als Arbeitgeber auch jemandem anders weiter. Da ist es ganz, ganz wichtig, das ordentlich zu behandeln. Und ich glaube, Offboarding ist etwas, was leider noch sehr, sehr stiefmütterlich gesehen wird und wo man denkt, kurz und schmerzlos, Pflaster abreißen und weg. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Da steckt auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial dahinter. Das mit dem Flugticket zurück habe ich auch schon gesehen. Ist eine sehr, sehr coole Sache und auch vor allem sehr wertschätzend demjenigen gegenüber. Dass er sagt, hey, du hast coole Arbeit geleistet. Und wenn du die nochmal hier einbringen möchtest, bist du sehr, sehr gerne willkommen. Da sind wir wieder bei diesem Kreis, der sich dann komplett schließt. Ich glaube, jeder, der geht, ist dann auch Markenbotschafter oder Markenbotschafterin am Ende des Tages wieder, weil der spricht mit Freunden. Der sagt, das Unternehmen war so cool, aber ja, ich habe mal eine neue Perspektive gebraucht. Aber ich würde den Arbeitgeber sofort weiterempfehlen. Da kannst du auf jeden Fall arbeiten. Wer weiß, ob da nicht am Ende auch wieder Bewerbungen zustande kommen, wodurch man da einfach so ein Alumni-Portal geschaffen hat von Leuten, die man auch einfach mal noch zur Weihnachtsfeier einlädt oder zum Sommerfest irgendwie einlädt. Das tut alles nicht weh, muss man halt machen und definieren, hat auch was mit den Werten zu tun am Ende des Tages. Ja, und da sind wir einfach in diesem ganzen Kreis, der sich immer wieder schließt und man immer wieder durchlaufen muss, dass man alle Elemente ja auch wieder fürs Marketing wieder nutzen kann, sagen kann, hey, vielen Dank, dass du da warst, das kann man ja auch wieder online posten. Du hast tolle Arbeit hier geleistet, wie es bei den Fußballspielern ja auch ist, die werden auch mal alle verabschiedet beim Abschiedsspielen, wo man ja auch den Leuten dankt, dass sie die Jahre hier verbracht haben und viele Tore geschossen haben. Und ich glaube, das muss man als Arbeitgeber halt auch mal machen, den Leuten einfach zu danken für deine Arbeit, weil das war auch nicht selbstverständlich, dass sie da waren, dass sie ihre Lebenszeit hier an der Stelle genau hier verbracht haben und ihre Energie da reingebracht haben, weil das hätten die auch woanders tun können.
Ja, exakt.
Ja, Svenja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess, eine sehr, sehr große Sache. Ich glaube, wir haben über viele Kleinigkeiten vor allem auch gesprochen, die man sehr schnell auch einfach mal umsetzen kann. Wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, euren Employer Branding Prozess oder einen dieser 6 Schritte, die wir angesprochen haben, also das Thema potenzieller Arbeitgeber, also Brand Management, Recruiting, Onboarding, Mitarbeiterentwicklung, binden und halten, beziehungsweise das Thema Offboarding irgendwie einzeln zu verändern oder ihr das getan habt, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne mal unter modernwork@seibert.group. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt. Die Svenja und mich verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes mit unseren beiden Profilen. Dann könnt ihr uns einfach mal direkt anschreiben. Ihr habt es ja mitbekommen, die Svenja hat ganz viel Erfahrung. Das heißt, wenn ihr da vielleicht mal Hilfe braucht oder einen kleinen Hinweis haben möchtet oder eure Erfahrung teilen wird, dann wird sie sich, glaube ich, sehr darüber freuen, wenn ihr sie einfach mal kontaktiert. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr was mitgenommen habt und wir gemeinsam die Welt hier an der Stelle wieder ein bisschen besser gemacht haben und eine bessere Organisation geschaffen haben an der Stelle. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt, habe einige Dinge mitgenommen. Ich muss, glaube ich, morgen auch mit unserem HR-Team nochmal ein bisschen sprechen, was wir noch 1-2 Dinge verändern können. Wir machen zwar, glaube ich, auch schon recht viel, aber ich glaube, man kann sich da immer ein bisschen verbessern und weiterentwickeln. Ja, vielleicht nochmal deine letzten Worte, wenn du nochmal alles Revue passieren lässt, vielleicht nochmal so 1 oder 2 ganz besondere Hinweise an die Zuhörerinnen da draußen.
Ja, also zunächst einmal vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es konnte so das ein oder andere mitgenommen werden. Ja, so zusammenfassend, also aus meiner Sicht kann Employer Branding nur dann funktionieren, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Das heißt, sich den Baum in Erinnerung rufen, das Wurzelwerk, was erst einmal nicht sichtbar ist, spielt einen riesengroßen Erfolgsfaktor. Man braucht es, um das richtige Blätterwerk zu schaffen und die richtigen Personal-Marketing-Maßnahmen zu erarbeiten. Ansonsten hat man tolle Bilder gebaut, die nachher im Mitarbeiterlebenszyklus sich nicht mehr wiederfinden. Und dann hat man sehr viel Zeit, Ressourcen und Geld verschwendet, die man nachher wieder in das Wurzelwerk stecken muss. Also geht das Wurzelwerk als erstes an. Das wäre, glaube ich, so mein Tipp.
Das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung. Vielen Dank, Svenja, für deine Zeit und für die vielen Insights. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.